Welt und Wir
ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
Genau so sieht das nämlich aus. Und heute haben wir ein Thema, wo wir vielleicht beide schon dachten, so, hört sich jetzt erstmal nicht so...
Doch, ich finde, das hört sich toll an.
Ja? Ja. Ich, ehrlich gesagt, ich auch, wenn ich über das Scheitern lesen würde, würde ich denken, ey, cool.
Also überhaupt, dass das mal jemand macht. Ich bin total euphorisch, ja, hier heute.
Und ich, ehrlich gesagt, auch. Ich finde es, was ich nämlich so knallerig daran finde, ist... dass wir tatsächlich ja so einen miesen Umgang mit diesem Scheitern haben. Und ich habe es in irgendeiner vorherigen Folge schon mal gemacht, auch in meinem Hauptgeschäft noch zur Zeit der Schauspielerei, sage ich immer, everybody likes a winner. Also es ist ja sowas von, also scheitern darfst du ja schon mal gar nicht und auch keine Produktion darf scheitern und es ist immer ganz, ganz schlimm und wird nie betrachtet als das, wovon wir euch heute vielleicht ein bisschen berichten wollen, nämlich dass Scheitern unabdingbar ist. Von Anfang an unabdingbar und einer der größten Motoren und Möglichkeiten zu wachsen und zu Neuem zu finden. Ohne Scheitern ist es nicht möglich. Sonst bleibst du immer beim langweiligen Alten.
Ja, wenn man für sich die notwendigen Schlüsse daraus zieht. Ne? Man kann natürlich auch ewig scheitern und auch bei dem Fail bleiben und es auch immer wiederholen. Und was halt dann eben den Unterschied zwischen einem Scheitern und dem Vermeiden von dem Scheitern, der Angst vor Scham und Schuld oder der ewigen Verdammnis des Scheiterns und einem möglichen Lernerfolg beziehungsweise etwas, was uns Richtung und Sinn schenkt, also wohin das, wie das entwickelt werden kann, darüber wollen wir heute mit euch reden.
Genau. Ja.
Ja, und ganz grundsätzlich würde ich sagen, was ich eben wichtig finde, bevor du mit deiner Definition beginnst, die ja wieder mal, ihr kennt das schon, der Duden ist, ne, ein Lexikon, auf das wir uns in Deutschland berufen, wenn es halt eben um Begriffsklärung geht, können wir halt eben sagen, in welchen Bereichen ist es überhaupt möglich zu scheitern? Also wenn wir jetzt hier alle einmal zusammen überlegen, wer scheitert eigentlich wo? Über welche gescheiterten Ehen kann man lesen? Über welche gescheiterten Projekte wird gesprochen? Wer ist bekannt als gescheiterte Existenz? Ja, und was ist das? Also es ist ja auch etwas, was ganz stark uns auch im öffentlichen Fernsehen immer wieder anscheinend, ich weiß es ja nicht, weil ich kein Fernsehen gucke seit 20 Jahren, aber es ist auf jeden Fall auch Programm, ne? Das Beobachten des Scheiterns. Und das heißt, die Geschichte...
Du meinst dieses Sich-Gut-Fühlen, indem man anderen beim Scheitern zuguckt?
Ja, oder? Warum das interessant ist und warum das vielleicht auch eben so alt ist wie die Menschheit selbst, das ist halt eben auch interessant und darüber sprechen wir heute auch.
Mhm. Ja. Ja, herrlich, dann würde ich mal... wieder mit dem, nicht ganz so, also mit dem Flachbrett-Duden würde ich jetzt mal wieder anfangen.
Mir fällt das so schwer, ich kriege richtig so Aversion. Ich habe jetzt auch schon ehrlich gesagt auch das psychologische Lexikon, also Äquivalent Dorsch, weggelegt. Also ich würde den tatsächlich jetzt am liebsten ins nächste Feuer schmeißen,
wenn ja, schön. Es das hier irgendwo gibt. Schön.
Mm. So ist es.
Also eine Sache beim Duden fand ich ganz schön, ja. Scheitern wird als schwaches Verb bezeichnet.
Ja. Weak.
Schon mal direkt beschimpft. Ah, du bist auch schwach, du Scheitern. Schwaches.
Liebe Kinder, glaubt nicht, was der Mann jetzt gerade erzählt.
Schlappes, das schlappe Scheitern. Okay.
Okay, Scheitern.
Definition, ja. Mhm. A. Ein angestrebtes Ziel oder ähnliches nicht erreichen, keinen Erfolg haben. Beispiele, er ist mit seinen Plänen gescheitert. Die deutsche Mannschaft scheiterte an England mit 0:1. Ja, das wäre genauso würde es in Deutschland laufen. Übrigens mal ganz kurz, ja, zwischendrin. Es gab ja von einem Professor Dr. Michael Frede von der Leuphona Universität Lüneburg ist das. Der hat eine Erhebung gemacht, eine Studie gemacht zum Thema Fehlerkultur. Und da wurde so in 61 Ländern insgesamt untersucht, wie in bestimmten Parametern, wie gut die im Gesamtüberblick die Länder mit Fehlern umgehen. Ja? Und Singapur hat tatsächlich Platz 61 belegt.
Also, das finde ich Wahnsinn, Singapur.
Ja, ja, die waren richtig ganz, 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 ganz weit hinten. Also da darfst du dir einfach keinen Fehler erlauben.
Ich hätte jetzt gedacht Schweiz.
Nee, Singapur.
Okay.
Und wir haben aber immer noch Silber belegt. Also wir sind auf Platz 60.
Wir Deutschland?
Wir Deutschland, ja. Also das heißt, und genau diese Aussage, die deutsche Mannschaft scheiterte an England mit 0-1, finde ich, genauso könnte man es hören. Ja, gut.
Wäre eigentlich interessant in der Berichterstattung, ne? Ob das wirklich auch als Failure dann bezeichnet wird, jetzt ja, ne, von Großbritannien oder Frankreich, würde ich interessant finden.
Genau, wie die das dann ausdrücken.
Wie Frankreich das ausdrückt, drückt das Scheitern oder den nicht nach Hause getragenen Sieg.
Genau.
Aber du bist ja noch nicht fertig, ne?
Nee, also wir sind immer noch bei der Definition. Definition A, ein angestrebtes Ziel oder ähnliches nicht erreicht, keinen Erfolg haben. Beispiele habe ich genannt. B, misslingen, missglücken, fehlschlagen. Beispiele: Am fehlenden Geld soll die Sache nicht scheitern. Ihre Klage ist gescheitert. Das Gesetz im Parlament gescheitert. Das Gesetz ist im Parlament gescheitert. Die Friedenskonferenz ist gescheitert. Ihre Ehe ist gescheitert. Oder substantiviert: Eine Flucht zum Scheitern bringen. Übrigens nur ganz kurz, ihre Ehe ist gescheitert, ist übrigens auch ein Ausdruck, der rechtsmäßig so angewandt wird. Ne? Also wenn eine Ehe geschieden wird, sagt der Richter oder die Richterin nicht, ihre Ehe ist geschieden, sondern sie erklärt die Ehe hiermit für gescheitert. Ich auch denke, was für eine Frechheit.
Naja, ist die Frage der Betrachtung. Ne? In der Rechtsbetrachtung, ist wiederum spannend, hatten wir ja eben auch, ne, ob jemand jetzt Gold gewinnt und dann erst einmal, hatten wir in der letzten Folge über Erfolg, ne, und hier eine der höchsten sportlichen Auszeichnungen nach Hause bringt und dabei aber für sich persönlich scheitert, weil er seine Beziehung verliert, seine Gesundheit verliert oder eben auch sein gutes psychisches allgemeines Wohlbefinden, das ist halt eben auch wieder eine Frage. Das heißt, es ist immer abhängig auch von den Umständen, ne? Aber dass das, also was das für einen psychologischen Wert hat für jemanden, der da steht und diesen Schritt nun tut, nachdem man groß angetreten ist und gesagt hat, ja, wir sagen ja zueinander, wir entscheiden uns für uns, ist natürlich echt ein Brett.
Ja, na, und ich glaube, du wirst ja nachher auch noch was zu Schuld, also zu sozusagen der Verbindung von Schuld und Scheitern sagen. Und natürlich ist dann da ganz viel Schuld auch plötzlich im Raum, ne? Wenn man irgendwie denkt, so, okay, wir sind gescheitert jetzt, wir sind gescheitert.
Wäre ja gut, wenn man zusammen schuld ist, ne? Und sagt, Mann, schade, wir haben es versucht, aber hat nicht geklappt und man sich da einigen kann. Aber wenn man sich da halt dann eben auch noch mit diesem Urteil missgünstige Blicke zuwirft, dann ist halt die Frage, wie viel Lernerfolg können wir da eben auch für uns mitnehmen. Aber das ist natürlich immer auch ein persönlicher Anspruch. Hm.
Jetzt gibt es hier noch im Duden Synonyme zu scheitern. Also bankrott machen.
Oh Gott.
Ja, das ja. Also der ist ja völlig bankrott. Ja. Eine Abfuhr. Tatsächlich ist auch in diesem Scheitern liegt so was Abfälliges, finde ich. Ja, und auch alle Synonyme, die dann jetzt da kommen. Also diese Abfälligkeit, die in diesem Wort, zumindest im Deutschen, die ist schon eklatant und massiv. Ja? Eine Abfuhr erhalten, keinen Erfolg haben, sich nicht durchsetzen können, Schiffbruch erleiden, sein Ziel nicht erreichen, stolpern finde ich noch okay, ja, straucheln, versagen, zu Fall kommen. Keinen Zuspruch finden, stranden, umgangssprachlich auf den Bauch fallen, auf der Strecke bleiben, salopp, auf die Schnauze fallen, baden gehen, einbrechen. Daneben geraten, eine Schlappe erleiden, fehlschlagen, missglücken, misslingen, missraten. Schweizerisch fehlen. Fehlen? Oder? Muss es, glaube ich, heißen.
Ich sage ja, mich wundert, dass das die Schweiz da irgendwie besser abschneidet.
Ja. umgangssprachlich auflaufen, daneben gehen, floppen. Floppen, sagt man bei uns im Business, ja. Hochgehen, ins Auge gehen, platzen, schief gehen, sich zerschlagen. Salopp, in die Hose gehen, scherzhaft verunglücken. Scherzhaft verunglücken?
Er ist verunglückt.
Ich weiß es nicht. Ja, so. Herkunft, sagt der Duden, 17. Jahrhundert. Für älter, also wenn man sozusagen noch weiter zurückgeht und es finden möchte, dann findet man da zerscheitern, gebildet zum landschaftlichen Plural Scheiter von Scheit. Eigentlich in Stücke, also Scheite gehen. Ja.
Also wenn man jetzt die Attribute hört, ist es auch klar, warum keiner scheitern will, ne?
Ja.
Also ich will nicht missraten sein und ich möchte auch nicht fehlen, wie du es so schön schweizerisch...
Fehlen.
Oder. möchte ich nicht. Ne? Das ist klar. Das heißt, erst einmal liegt jetzt nahe, dass wir unbedingt vermeiden wollen, dass uns das passiert, ne? Und dass wir eben uns nicht mit diesen Attributen jetzt eben verbinden müssen. Und wir wollen natürlich unbedingt auch Schmerz vermeiden, das heißt Leid. Also es wäre ein natürliches menschliches Streben oder das Streben eines jeden Wesens, erst einmal ob bewusst oder unbewusst, ist das eine Tendenz, die der Lebendigkeit auch zugrunde liegt. Und dann ist halt eben die Frage, wenn jetzt aber der Versuch, Schmerz zu vermeiden, der Versuch wird dann eben Glück für uns zu erlangen, wird es eben schwierig. Oder auch frei zu werden für das Glück ist dann, ist halt die Frage, ob das möglich ist.
Mhm. Darf ich noch eine Sache vorher? Was ich ganz interessant finde, bevor wir es jetzt psychologisch aufschlüsseln, es gibt da so eine, ich habe einen Artikel gelesen in der Zeit.
Mhm.
Der war von 2013, Die Kunst des Scheiterns, hieß der. Ja.
Mhm.
Und
Bevor du zu dem Artikel kommst, soll ich noch kurz sagen, dass die Psychologie eigentlich Scheitern gar nicht so richtig behandelt, zumindest nicht in ihren Lexika.
Das kannst du gerne sagen. Das
also finde ich interessant. Das wäre ein Nebensatz, also nur damit wir so den Definitionseinstieg, bevor du dann jetzt in. Das finde ich spannend, was du da jetzt hast. Ich jetzt noch nicht so richtig weiß, was da auf mich zukommt, aber ich finde es total spannend.
Ich fand es nur lustig, aber. Ja,
genau. Also wenn man jetzt einmal nur der Form halber, dass wir diese Definition zu Beginn eben abschließen, bei genauer Betrachtung fällt halt eben auf, wenn man so die Lexika der Psychologie durchblättert, dass im psychologischen Sprachgebrauch Scheitern ein wenig gebräuchliches Wort ist. Das heißt, es gibt häufiger den Begriff des Misserfolgs oder in so einzelnen Fachgebieten der Psychologie so weitere Konzepte, die mit dem Begriff des Scheiterns vielleicht verwandt sind. Und so nennt man zum Beispiel in der Entwicklungspsychologie oder der klinischen Psychologie die Begriffe von der Krise oder das kritische Lebensereignis. Das ist dann eben, wird stärker besprochen oder wenn es dann eben weitergefasst ist, zum Beispiel auch Ereignisse von Wohnortwechsel oder plötzlicher Tod von Lebenspartnern oder Kindern und Angehörigen und so weiter, ist halt dann eben als Krise bezeichnet.
Mhm.
Also das nur mal als Idee, das Scheitern so per se wird da gar nicht so erwähnt.
Hm. Ja, und wo du gerade bei Psychologie bist, was ich ganz interessant finde und wo ich mir hoffe, dass ihr einfach eine andere Offenheit habt als die Dame, die, weil ich habe ja über einen Artikel in der Zeit gesprochen und möchte gar nichts aus dem Artikel wirklich zitieren, den ich gar nicht so schlecht fand. Vielmehr möchte ich euch noch in der Hoffnung, dass ihr mehr Offenheit an den Tag legt als diese Dame, diesen Leserbrief einmal kurz zu Gemüte führen. Und weswegen ich ihn aber relevant finde, ist, es ist ein Leserbrief auf diesen Artikel aus der Zeit Die Kunst des Scheiterns. Ja. Und, Die Kunst des Scheiterns. Wo so ein bisschen aufgedröselt wird, warum Scheitern wichtig ist und wie wir besser scheitern und so weiter. Und natürlich geht es bei diesem Scheitern und bei der Betrachtung des Scheiterns sehr stark um, was wir noch weiter aufdröseln werden, aber um eine Umdeutung und eine andere Betrachtung einfach von diesem Scheitern.
Mhm.
Nicht scheitern, ich muss jetzt mich in mein dunkles Kämmerlein verziehen, weinen und darf mit niemandem mehr sprechen, weil ich ja gescheitert bin, ich arme Sau. sondern Scheitern, wie ich schon meinte, als ein Impuls für ein Umdenken. Mhm. Für eine, und dadurch Scheitern vielleicht zu erkennen als einen Motor für Veränderungen. Jetzt hast du mit Psychologie angefangen und wie es da behandelt wird. So, dieser Leserbrief beginnt mit: Psychologie ist Betrug.
Zu dem Artikel jetzt, Alter. Okay. Ja, aha. Ja.
Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Psychologen verdienen ihr Geld damit, dass sie alles Schlimme, was einem im Leben widerfährt, schönreden. Wenn man gescheitert ist mit dem, wovon man geträumt hat, dann ist das schlimm und das muss auch mal akzeptiert werden. Es bringt nichts, alles schön zu reden. Das ist einfach Betrug an den Gefühlen der Leuten, denen es passiert. Und auch wenn noch so viele Psychologen eingestellt werden, ändert das nichts daran, dass die Welt schlimm ist. Das ist der Leserbrief. Er wurde ein bisschen redigiert, weil da wohl noch Kraftausdrücke drin waren. Die wurden rausgenommen, hat die Redaktion gesagt.
Im Kommentar dann da.
Ja, aber das finde ich halt eine extrem deutsche Art und Weise, die Dinge zu betrachten und sich auch wahnsinnig dagegen zu wehren, dass in diesem Scheitern irgendwas Positives stecken könnte. Und wir reden hier überhaupt nicht von, also wir sind überhaupt keine Vertreter von Positivdenken und alles Schönreden. Aber trotzdem sind wir, glaube ich, beide uns einig, dass alles im Leben uns irgendwas sagen möchte. Und wenn man diese Sprache des Lebens versucht, irgendwie richtig zu deuten, dass man dann immer zu einer Weiterentwicklung kommen kann.
Ja, ich glaube, also erst einmal tut mir diese Dame, die da diesen wohl sehr verzweifelten Leserbrief unter diesen Zeitartikel gepflanzt hat, also habe ich echt Mitgefühl, weil ich denke, boah, die ist ja sowas von nicht gehört worden. Oder beziehungsweise halt auch die Frage, wie viel Überblick hat sie da jetzt gerade, ne, über ihr Scheitern und über die Erfahrungen, die sie da gemacht hat?
Ich finde es ja hauptsächlich lustig.
Ja, also ich finde es vor allem drastisch. Also, ne, ich denke so, weiß ich nicht, lustig finde ich es nicht. Wenn dann eher aus so einer Übersprungsirritation dann, ne, dass man in so ein Lachen kommt und denkt so, oh weia, oh, boah, das ist aber heftig. Aber eigentlich lustig ist es nicht. Ich denke halt irgendwie, eher ist das nochmal ein, denke ich, haben wir viel zu tun, wenn es halt eben einerseits, ne, auch gerade in dem Angebot, im therapeutischen, dass auch das erschließbar wird. Und dann ist es, da ist viel Arbeit zu tun. Das wäre so der nächste Schritt. Ich sage, boah, da geht bei mir jetzt, springt eine andere Abteilung an. Ich glaube halt, was ein Punkt ist, ist natürlich der Unterschied erst einmal zu sagen, ganz, ganz grundsätzlich, ob jetzt das von einem Psychologen, der Betrüger ist und dafür teures Geld nimmt und bezahlt wird, dass er betrügt, auch den einzelnen Menschen, haben wir halt eine Tendenz, das ist halt eben auch eine Industrie von einem starken Positivismus. Und mit dem Positivismus meine ich halt so ein bisschen dieses Chaka, du schaffst es und fake it until you make it und so weiter. Das sind Dinge, die haben natürlich, also die würde ich auch eher so einordnen in vielleicht sogar einen Versuch, das Scheitern zu intellektualisieren oder zu chakalisieren oder einfach das eine kognitive Verarbeitung von Konflikten, ne, oder von heftigen lebensverändernden Ereignissen, die man versucht halt irgendwie nutzbar zu machen. So, dass die grundsätzlich vielleicht sogar auch zielführend sein könnten über einen Umweg, ne, das wage ich gar nicht zu bestreiten. Aber da ich eben ein Fan von, oder ein Fan, das mag ich nicht das Wort, aber ein sehr, sehr gerne gründlich arbeite, würde ich halt eben immer gucken, was liegt dem zugrunde? Also was kann eine Grundlage für eine wirkliche Veränderung und Entwicklung sein? Und erst einmal, bei dem Positivismus ist es halt eben so, ja, scheitern, dann einfach weitermachen und aufstehen und Krönchen richten und weitergehen. Das ist per se auch nicht falsch, wenn man aber eben wirklich erkennt und vor allem auch gefühlt hat, was da eigentlich gerade war. Nun, es wird halt eben da jetzt wild geforscht, vor allem in den letzten 10 Jahren, weil so Mitte der 90er Jahre fing halt eben so ein gewisses Streben auch Richtung der Chakra-Mentalität und Self-Help eben an, was ich sehr, sehr gut finde. Wenn es dann halt eben eher in einen Optimismus führen kann, sich selbst verändern zu können, ne, also selbst mächtig zu sein und zu wissen, ne, für sich selbst halt Antworten zu finden, die motivieren, dahingehend neue Erfahrungen machen zu wollen und sich selber halt eben aufzubauen. Und dann ist das gar nicht, also Pessimismus ist ja erstmal eine Vermeidung auch von einer möglichen Perspektive, dass es anders sein könnte. Und es negiert ja und sagt, es ist nicht so. Und deswegen ist es erstmal eher Stillstand und weniger Veränderung. Oder es wird davon ausgegangen, dass es nur schlecht wird. Ne? Und das muss man, finde ich, erstmal für sich auch ordnen. Dass man sagt, aha, okay, Moment mal ganz kurz. Und wenn wir jetzt halt eben davon sprechen, dass so seit Anfang, Mitte der 90er Jahre unglaublich wild geforscht wird in vor allem Universitäten wie Ohio State, Stanford und Kansas. Das sind so große Fakultäten, die sich vor allem halt auch mit, Scheitern nicht direkt, aber auf jeden Fall stark halt eben untersuchen, weil die Psychologie ist halt eben dann Krise nennen, Krisenbewältigung oder Bewältigung von Misserfolgen und so weiter, ne? Und möglichen Lernerfahrungen und wird halt eben im Gehirn geschaut, was bedingt denn ein Lernen und was bedingt halt eben auch ein Umgang auf einer emotionalen Ebene, Integration, ne, von Gefühlen, was können wir da eben schaffen. Und erst einmal sieht die Psychologie das so, ne, auch bei diesen Studien, die diese Forscher halt durchgeführt haben, dass festgestellt wird, dass Menschen, die jetzt nur kognitiv über ihr Scheitern nachdenken, nämlich, das ist jetzt, ich habe mich da jetzt auch nicht so angestrengt, ich war auch nicht so richtig dabei und so, ne, in so eine Rechtfertigung kommen, sich halt in ähnlichen Situationen, die ihnen begegnen, auch wahrscheinlich nicht mehr stärker anstrengen werden. Das heißt, Scheitern führt dann nicht wirklich, also wenn es kognitiv intellektualisiert abgewehrt wird von, ich hatte einen schlechten Tag oder ja, die Aufgabe war recht doof gestellt und ne, perspektivisch nicht große Sprünge machen in einer möglichen Veränderung. Also die Motivation, ja, aufmerksamer auch umzugehen mit neuen Überprüfungssituationen, die uns dann halt eben auch Negativfeedback geben können, steigt dann nicht signifikant. Das finde ich grundsätzlich mal interessant auch zu betrachten, ne, wenn wir gerade sagen, emotionale Reaktionen versuchen wir eher auch immer zu vermeiden, ne, oder auch abzuwehren, ne, und zu sagen, ja, hey, ich will das lieber nicht fühlen, dass ich jetzt gerade hier, was war das noch, missraten bin, ne, in der Bewertung oder ein Fehlschlag oder was auch immer.
Oder dass man sagt, ich habe das hier wirklich verkackt und ich habe das auch echt selbst zu verantworten. Ne?
Total.
Ich habe mich in diese Situation gebracht. Niemand anders ist verantwortlich. Ich kann auch niemand anderen dafür verantwortlich machen. Sogar wenn die Umstände schwierig oder merkwürdig oder sonst irgendwas waren, sind das die Umstände.
Genau.
Und den habe ich zu begegnen mit allen Mitteln, die ich habe. Und wenn ich doch das will, was auch immer dann das Ziel gewesen ist, kann ich halt in der Betrachtung dann das nächste Mal, wenn es denn ein nächstes Mal gibt, das nächste Mal ganz anders mit der Situation umgehen, wenn ich wirklich erkenne und dann analysiere und mich hinsetze und sage, okay, was hat mich dahin geführt, da jetzt so schlecht abzuschneiden?
Richtig, genau. Also das ist ein total wichtiger Punkt, die Verantwortung. Und das ist das, was halt eben entsteht, wenn wir es nicht intellektualisieren oder halt eben, ne, kognitiv verarbeiten, denn das ist die Psychologie, und theoretisch betrachten, sondern wenn wir wirklich sagen, ich konzentriere mich mal darauf, wie schlecht ich mich eigentlich gefühlt habe, als ich dieses Feedback bekommen habe. Und das, dieses Gefühl, dieser Negativimpuls kann halt eben ganz, ganz starken Motivationssturm auslösen, wenn ich eine ähnliche Chance bekomme, um es zu korrigieren. Und warum? Weil im Allgemeinen zeigt das Gehirn zwei schnelle Signale, wenn jetzt zum Beispiel eine Person einen Fehler macht. Das heißt, man hat halt festgestellt, auch bei diesen Studien, ne, das erste Signal zeigt an, dass etwas falsch gelaufen ist, also es gab vielleicht auch ein Feedback, und das zweite zeigt halt an, wenn, ne, wir jetzt mal betrachten, dass der Mensch, der gerade einen Fehler gemacht hat, merkt, ich habe einen Fehler gemacht und vielleicht sogar auch versucht, ihn zu korrigieren. Und das ist so eine Viertelsekunde nach dem Fehler entstehen diese beiden Impulse. Wenn ein Mensch da jetzt ein Bedauern empfindet, ne, das hat er als emotionale Resonanz auf diese beiden Signale im Gehirn, und das wegdrückt oder intellektualisiert oder sagt, das war ich nicht, das war schon so, oder ist ja gar nicht so schlimm, irgendwie wird das schon gehen, oder ich war das nicht, ne, nochmal, war hier XY, das habe ich nicht gemacht, kommt er weg von seinem Gefühl, ne, oder er fängt an, das zu rechtfertigen, ich habe heute echt einen schlechten Tag, schon wieder einen Fehler gemacht, und wird halt aber eben auf der Ebene es nicht bedauern und deswegen beim nächsten Mal wahrscheinlicher einen Fehler machen, als wenn er dieses Gefühl erträgt, also es fühlt und für sich daraus eine Konsequenz zieht, es stärker zu versuchen. Hm. Und das ist ganz spannend, weil Belohnung da halt tatsächlich auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also wie stark wir ein Ergebnis belohnen, ne, also was erfolgt ist nach einer Handlung oder beispielsweise auch einen Weg belohnen, der zu dem Ziel geführt hat. Hm. Das macht einen totalen Unterschied für das Gehirn und eben auch für unsere Gefühle.
Wobei, wenn ich da kurz noch was einfügen kann. Also wenn ich mich an eine Situation erinnere, wo ich mal wirklich in einer totalen Sackgasse war und überhaupt nicht mehr vorwärts und rückwärts wusste und wirklich auch keine Lösung hatte und nichts und nur wusste, okay, ich bin total im Sack. Ich bin wirklich, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie es jetzt ganz grundsätzlich mit mir weitergehen soll. Mhm. Und habe da mit einem Bekannten telefoniert und irgendwie sind wir dann dahin gekommen, dass ich mich dem offenbart habe und ihm gesagt habe, ey, pass auf, hier, ich bin gerade völlig in der Sackgasse, ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und ich versuche wirklich absolut alles. Und dann meinte er, hast du schon mal versucht, das nicht mehr zu versuchen? Mhm. Dann war ich etwas verwirrt und dachte mir, okay, es nicht mehr zu versuchen. Und hast du schon mal versucht, aufzuhören, auch darüber, über den Weg daraus nachzudenken? Mhm. Dann habe ich gesagt, ehrlich gesagt, gelingt mir das nicht so richtig. Dann meinte er, das versuch mal. Setz dich mal hin. Und dann meinte ich, okay, aber irgendwas muss ich ja machen. Dann meinte er, genau, irgendwas musst du machen. Setz dich mal hin und probier mal nur zu fühlen, wie sich das anfühlt. Dieses völlig am Boden Zerstörte zu sein. Mhm. Und mach gar nichts anders. Mhm. Vielleicht wird es dir nicht lange gelingen, dabei zu bleiben. Mhm. Wahrscheinlich, weil dein Gehirn ist jetzt so, die Pferde sind ja los, die wollen unbedingt jetzt die Lösung finden. Wahrscheinlich wird es dir maximal 2 Minuten, 5 Minuten, vielleicht sogar 10, aber mehr auch nicht gelingen, das mal zu tun. Und das war total hilfreich. Und er meinte so, mach das doch ein paar Mal. Weil irgendwie ist es ihm, zumindest seiner Erfahrung nach, ist es ihm so gegangen, dass sich die Lösung dann irgendwann viel besser präsentiert hat ihm. Die ist wie zu ihm gekommen. Und tatsächlich war es bei mir dann auch so. Und deswegen, nur weil du sagtest, und ich auch gerade sagte, Fehleranalyse und so, ich glaube, auch da sind wir immer zu schnell. Ja? Weil ich glaube, dieses tatsächlich mal was zu Ende empfinden und das wirklich empfinden, wo man gerade steht, gibt einem auch noch viel mehr eine Ortsbestimmung. Mhm. Und dass man sich von diesem Ort, dann weiß man viel mehr, wo man ist und kann sich von dort dann auch wieder besser wegbegeben. Und das hat irgendwie auch ist auch eine merkwürdige, auf einer Metaebene sage ich das auch, weil irgendwie hat es auch was fast Metaphysisches auf eine Art. Aber ich kann nur sagen, mir ist das so gegangen und das habe ich als sehr hilfreich empfunden. Gerade als wir Deutschen sind ja so schnell dabei, direkt den Kopf walten zu lassen. Und ich glaube, diesem Gefühl Raum zu geben, ist am Anfang auch erstmal hilfreich.
Also ich würde nicht nur sagen, es ist nicht nur erstmal hilfreich, sondern erstmal total schöner Rat. Weil wir halt eben ja oft auch natürlich das Umfeld auch stark reagiert. Ne? Das ist beim Scheitern halt ein total wichtiger Faktor. Also wie stark wird was beurteilt? Und wie stark haben wir uns auch daran gewöhnt oder so ein Common Sense gesellschaftlich gefunden, worum es geht. Wie wir unsere Kinder erziehen, Schulbildung, nochmal ein Stichwort, oder Unternehmensstrukturen, die halt streng hierarchisch laufen und auch im Leistungsprinzip aufgebaut sind. Und an der Stelle ist es eigentlich spannend, weil was passiert, wenn wir in dem Augenblick fühlen und akzeptieren? Also erst einmal, nicht jeder Mensch muss da sofort hinkommen, sondern es gibt halt eben auch eine persönliche Färbung, die jeder aufgrund seiner Biografie mitbringt. Es gibt halt eben zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn jemand eher stark kognitiv versucht zu verarbeiten, Überblick zu bekommen, zu analysieren, dann ist das natürlich auch eine Selbstwirksamkeit und ein Muskel, den er trainiert hat. Es ist total okay, damit erstmal auch für sich einen Versuch zu gewinnen und dann halt eben zu sehen, wenn ich aber nur dabei bleibe, das rein intellektuell zu betrachten und meine Gefühle zu organisieren oder vielleicht auch wegzuorganisieren, komme ich eher in ein Vermeidungslernen und werde perspektivisch größere Hemmungen entwickeln und auch eine große Angst, das weitere Vorgehen in so einem Sektor oder Bereich, wo ich gerade gescheitert bin oder mich als gescheitert empfinde, zu vermeiden. Nicht wahrzunehmen, hier nicht weiterzukommen oder halt mich stark defensiv, Misserfolg erwartend halt zu verhalten, und das ist natürlich erst einmal schwierig für eine Erfüllung von einem Streben, das ich mal hatte, als ich angefangen habe und gescheitert bin. Ne? Das heißt, es ist halt hier wichtig zu gucken, wo stehe ich da? Und vielleicht auch zu sehen, es gibt eben gewisse Entwicklungsphasen, durch die wir eben gehen. Da gibt es dann nochmal so Beschreibungen. Jeder hat vielleicht mal Kübler-Ross gehört. Das ist so eine Ärztin gewesen, die bei dem Hintergrund von Sterbephasen, ne, also dem Ableben eines Menschen, eine Systematik aufgebaut hat, die sowohl Sterbende als auch Angehörige durchlaufen in Phasen und immer auch in veränderter Form. Ne? Das ist nicht alles chronologisch, aber dazu gehören halt eben auch Punkte von nicht wahrhaben wollen oder wie halt eben diese Frau, die sich da so wütend an die Zeit gewendet hat am Eingang, zu sagen, Aggression ist auch ein Teil, ne, von einem Ausdruck. Niemand in der Welt interessiert sich eigentlich dafür, wie schlecht es mir geht. Und ich werde überhaupt gar nicht gehört und ich werde hier überhaupt nicht abgeholt, wo ich bin.
Vor allem nicht ernst. Sie sagt ja eigentlich, ich werde nicht ernst genommen.
Ja, und ihr sagt hier alles schlecht, also, ne? Das ist ja auch schon eine, also die ist schon, hat sich ganz schön festgefahren, ne?
Ja,
also
dass die Welt schlimm ist.
Ja, sie kann auch da nicht mehr verhandeln.
Ja.
Also die ist ja da dann stuck, kann man eigentlich sagen.
Genau,
ne? Und da kann sie
auch
eigentlich
nicht mehr meinungsverständig im Sinne von, dass ich die Welt als schlimm empfinde, sondern die ist halt so.
Ja, das ist spannend, weil da sind wir wieder bei der Amygdala, ne? Also dem Zentrum, was wir auch bei der Angst hatten, das halt ganz, ganz stark für die Organisation
im Gehirn,
ne? Für eine Fluchtanpassung und halt eben auch eine selektive Wahrnehmung auf einer Grundlage von einer Emotionslage, die bedrohlich empfunden wird, ist. Ne? Das heißt, wir nehmen wahr, dass auch wirklich alle gegen uns sind und kämpfen. Und irgendwann ist das natürlich, und deswegen meine ich halt, so absurd es dann auch so klingt, es ist eher was mich dann eher, was ich weniger lustig finde, weil sowas wirklich in eine schwere Depression gehen kann. Ne? Eine Aggression führt dann halt eben oft auch in einen Kreislauf von Selbstabwertung oder halt eben Lähmung oder, ne, auch einem Abfall von Motivation, hier überhaupt noch vielleicht das Thema anzugehen, dass sie da jetzt gerade so, oder die Themen, das hört sich ja eher vielfältig an. Und sie würde es auch nicht akzeptieren können. Auf welcher Grundlage kann sie das?
Ja. Na, wobei es natürlich auch ein Stück weit, also ich kenne die nicht, aber was das auch sein könnte, es könnte auch einfach ein gewisses, eine emotionale Faulheit kann das aber auch ausdrücken. Ne? Dass man sagt, ja, die Welt ist halt schlimm, was soll ich dann machen? Da brauche ich ja gar nichts mehr machen. Dann kann ich ja jetzt, ist ja so.
Es ist nicht mehr eine Faulheit, sondern es ist tatsächlich eine Erhaltung von einer Passivität.
Genau,
ne?
Ja, das meine ich
eine
mit.
Erlernte, also halt so Hilflosigkeit
eine erlernte Hilflosigkeit sind wir dann wieder. Ja. Und es ist halt so, dann brauche ich ja jetzt nichts machen. Ist ja eh schlimm. Kann man ja gar nichts machen.
Ich kann nichts machen.
Die ist ja so.
Die ist so und genau. Und das ist halt dann aber natürlich erst einmal ein Zustand, der furchtbar ist. Ne, weil wir Menschen in unserer Natur ausgelegt sind, das machen wir auch von Anfang an. Ne? Also Kinder, was war das? Fallen pro Tag in den ersten, also bei den Gehversuchen 100 Mal hin und gehen 14.000 Schritte.
Gehen 14.000 Schritte und fahren ungefähr 100 Mal hin. Das heißt, sie stehen ständig wieder auf.
Ja, und das ist halt etwas, also in der Natur unseres menschlichen Wachstumsbedürfnisses, ne, das Streben nach Wachstum, Erweiterung und so weiter, haben wir erst einmal Ziele. Die sind überhaupt gar nicht leistungsorientiert, sondern wir stellen fest, die Gruppe um mich herum geht und bewegt sich und wir möchten das auch.
Ja, und es gibt diese verletzende Klassifizierung auch gar nicht. Scheitern, ne, wie ich anfangs meinte, das hat halt sowas Gemeines. Niemand würde über das Kind sagen, wenn es hinfällt, es ist gescheitert jetzt gerade.
Nee, also war halt eben, das finde ich auch interessant.
Und hat sich dann beim Aufstehen wieder erfolgreich über das Scheitern hinweggesetzt.
Kommt drauf an. Wir wissen es nicht, wen es so gibt. Aber natürlich ist es eine Betrachtung. Erst einmal, wir wissen, Kinder bis zum 6. Lebensjahr haben keine kritische Instanz. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal besprochen. Ne? Mhm. Aufgrund der Hirnentwicklung. Das heißt, es fällt ihnen schwer, ihre Gefühle unabhängig von, also ihr emotionales Erleben, unabhängig halt eben von sich und dem Umfeld so zu betrachten, differenziert. Das heißt, was ein Kind mit einer Lernzielorientierung sagt, Hauptsache Bewegung. Und ob das jetzt rückwärts, seitwärts, gerollt, gegangen, gekrabbelt. Ne, jeder, der Kinder hat, weiß, wie dann diese Bewegungsprofile sich entwickeln oder auch gar nicht. Ne, vielleicht kann ich ja auch versuchen, andere Menschen zu aktivieren, mir gewisse Dinge zu bringen. Das sind ja alles halt auch, auch Möglichkeiten, ja, wo wir lernen. Das heißt,
kennt man als Elternteil.
Meine Fähigkeiten, mich zu bewegen, sind veränderbar. Ist das, was das Kind versucht? und halt eben in allen Varianten ausprobiert und wir nehmen aktiv daran teil. Und Misserfolge sind halt eben Möglichkeiten, ah, okay, so geht's nicht, aber dann geht's halt eben seitwärts oder rückwärts. Das ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, die Orientierung ist eine individuelle. Also so komme ich irgendwie, geht's so, der macht das so, ich mache das anders, ist okay. Weil Hauptsache Bewegung, ne? Und wenn wir halt sagen, wir kommen aber ziemlich schnell auch über Bildung und Schulbildung dahin, dass wir eine Leistungszielorientierung entwickeln. Das heißt, es geht vor allem darum zu zeigen, dass ich das kann. Und es geht vor allem darum, diese Fähigkeiten, die muss man so machen. Niemand kennt. Du musst den Schläger so und dann bitte oder den Löffel mach bitte und das ist halt dann richtig. Ne?
Richtig und falsch.
Ja. Genau, da sind wir ganz schnell bei richtig und falsch. Und dann haben wir nämlich Probleme, weil Misserfolge eben ganz, ganz stark einer Bewertung unterliegen und dann auch als bedrohlich erlebt werden. Und wir fangen an, im Rahmen dieses Ich bin irgendwie da nicht okay, die anderen zu betrachten und ganz, ganz stark halt eben zu schauen, uns anzupassen und halt eben auch in Konkurrenz, in den Vergleich zu gehen. Ne? Bei der Leistungsorientierung, das heißt, erst einmal gibt es die Annahme, es gibt Fähigkeiten, die ich erlernen muss, um zu dem Ziel zu kommen. Deswegen ist es wichtig, das auswendig zu lernen oder zu ganz, ganz stark halt eben auszuführen, wie es mir gezeigt wurde. Und ich lerne dann, je nach Elternhaus vielleicht auch oder Schulbildung oder Schulmöglichkeiten und Förderung, dass ich vielleicht nicht die Fähigkeiten habe oder die Ziele, die hier gesetzt werden, unerreichbar für mich sind mit den Dingen, die ich mitbringe. Ja, und das ist dann halt eben ein Punkt, wo wir dann auch, das kennt jeder, dahin kommen, dass wir Vermeidungslernen vorziehen und sagen, ah nee, Mathe, auch scheiße, oh Gott, ich rechne jetzt nicht mit, ich rechne nicht mit, dir ist hier schon wieder Mathe, wird hier gerade besprochen, ich steige kurz aus, dissoziiert. Ne? Und dann fliegt man halt eben so aus der Kurve, weil ein Teil von uns halt sagt, oh nee, das ist unangenehm, das ist mit Schmerz verbunden, ah nee. Ja, das Gehirn ist darauf trainiert, dass wir wiederholende Fehler versuchen erstmal zu vermeiden. Wenn wir nicht unbedingt müssen, rechnen wir halt nicht mit. Ne? Also kann ich ein Lied von singen.
Ja,
also bei Mathe ist es bei mir total.
Ja, ich
haben das bei Geo oder
ja.
Ich finde Mathe ist so mein Vermeidungslernen.
Nee, bei mir war es Mathe auch sehr stark und Chemie. Tatsächlich Chemie bist du ja eigentlich ganz fit.
Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Ich hatte so furchtbare Lehrer, aber mich hat es interessiert.
Ja, und was ich finde Bildung ist halt ein sehr gutes Beispiel, weil natürlich ist das Scheitern da so eindeutig ablesbar.
Mhm.
Also das ultimative Scheitern ist die Zahl 6. Ja? Also mit einer 6 bist du gescheitert.
Guck mal, so lustig ist 6 gesagt und ich habe sofort gesagt, 6, was meint der?
Einer 5 bist du auch ziemlich gut, noch ziemlich stark gescheitert.
Mhm, stimmt, ja.
Je nachdem, was deine Familie für einen Bildungshintergrund hat, wenn das jetzt beides Professoren sind, dann bist du wahrscheinlich sogar mit der 3 noch gescheitert. Also da hattest du aber schon das letzte Mal eine 2+ und davor eine 1 nach Hause gebracht, mein Sohn. Und deswegen finde ich, ist da halt so ablesbar. Und ich finde, was ich ganz interessant finde, ich habe von so einer Studie auch in der Vorbereitung hier auf diese Podcast-Folge gelesen, die ich ganz spannend fand, wo sie, da haben die Kinder getestet und haben die bestimmte Aufgaben machen lassen. Und in der einen Untersuchungsgruppe haben sie die Kinder besonders für das Ergebnis gelobt und nur für das Ergebnis gelobt und nichts anderes. Und bei der anderen Gruppe haben sie, egal welches Ergebnis es gab, die Kinder besonders für den Weg zum Ergebnis gelobt.
Ah.
Also ganz toll, wie sie diese Aufgabe gelöst haben. Ja. Und jetzt nur, weswegen ich es erzähle, weil in unserem Bildungssystem ist es natürlich sehr stark darauf ausgelöst, immer nur das Ergebnis zu beurteilen und nicht den Weg zum Ergebnis.
Mhm.
Das Interessante war, die Gruppe, in der die Kinder vor allem und ausschließlich für das Ergebnis gelobt wurden, die konnten sich danach, in beide Gruppen konnten sich danach neue Aufgaben selbst aussuchen. Sie hatten eine Auswahl an Aufgaben, die ihnen gegeben wurden. Und das Verrückte ist, die Kinder aus der Gruppe, wo nur das Ergebnis belohnt und besprochen wurde, haben sich in fast 100% der Fällen für entweder gerade mal so gleich schwere, aber zu ich glaube, über 90% für etwas leichtere oder wesentlich leichtere Aufgaben entschieden, weil sie eben so stark darauf ausgerichtet waren, wieder die Belohnung zu erfahren, für ihr gutes Ergebnis gelobt zu werden. Ja? Also sie wollten halt wieder das gute Ergebnis. Die anderen, die besonders für den Weg dahin gelobt wurden, haben sich entweder gleich schwere, aber zum größten Teil sogar schwerere Aufgaben ausgesucht, weil sie gemerkt haben, dass sie, wenn sie sich ein schwereres Ergebnis aussuchen, dass sie dann sogar noch stärker die, die Fähigkeit präsentieren können, sich einer sehr, sehr schwierigen, einem schwierigen Weg zu stellen und zu zeigen, wie sie den wieder bewältigen können. Ob sie jetzt zum, weil sie ja die Erfahrung gemacht hatten, dass das Ergebnis gar nicht so viel zählt, sondern nur der Weg dahin und hatten dann auch Freude, diesen Weg zu gehen. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Mir fällt an der Stelle dann auch ein Zitat von Edison ein, ja, Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, ist euch vielleicht ein Begriff. Und der hat gesagt, ich habe nicht versagt, ich habe mit Erfolg, weil der hat ja, bevor er dann Endprodukt Glühbirne, wie es jetzt heute noch als Nachkommen der Edisonschen Glühbirne in jedem Haushalt haben, hat er halt ganz viele andere Arten und Weisen, Licht in einen Haushalt zu bringen, ausprobiert und hat gesagt, ich habe nicht versagt. Ich habe mit Erfolg 10.000 Wege entdeckt, die zu keinem Ergebnis führen. Das finde ich super.
Die zu keinem oder die führen zu einem? Die führen ja zu einem. Aber
nein, nee, er hat gesagt, die führen halt zu keinem Ergebnis. Also sie haben nicht zu dem Ergebnis geführt, was er wollte.
Okay, aber sie haben zu einem.
Aber sie haben am Ende, haben sie ihn sozusagen durch den Ausschluss, waren sie alle der Weg zu dieser Glühbirne.
Genau, auf jeden Fall. Also na, ich glaube, er hat gesagt auch nicht, ich bin nicht gescheitert. Ne? Ich habe einfach lediglich 10.000 Dinge gefunden, die da... Also das finde ich halt eben auch spannend. Also das heißt, wir haben halt, wenn wir sagen, beim Scheitern gibt es zwei Punkte und da sind wir jetzt nicht nur bei der Bildung, ne? Das ist halt eben gesamtgesellschaftlich so wichtig. Oder
ja, Bildung, auch Erziehung und Umgang mit unseren Kindern. Ne?
Ja, und eben auch für unsere gesamte berufliche Erfahrung. Ne? Also jeder, der in einem größeren Office oder Firma, Organisation arbeitet, wird ein Lied davon singen, inwiefern er das Gefühl hat, dass er lernzielorientiert, also wo es darum geht, Lernzuwachs oder Kompetenzerwerb halt eben auch zu erfahren oder erfährt und er seine Fähigkeiten auch immer wieder anders unter Beweis stellen darf und ihm was zugetraut wird und seine individuelle Bewertung, er immer wieder über sich selber nachdenken kann, wie er das denn jetzt findet oder nicht oder ob er halt eben ganz, ganz klar einfach demonstrieren muss, dass er kompetent ist und dann haben wir halt dann eben alle Folgen des sozialen Wettbewerbs, die wir eben kennen, von angefangen von irgendwelchen, das haben wir ja eben auch in der öffentlichen Unterhaltung, geht es dann um das Scheitern und es gibt in diesem Sendeformat, das ich wirklich schwierig finde, weil es halt eben auch diese Optimierung des weiblichen Körpers so in den Vordergrund hebt. Jeder weiß, wovon ich spreche, wo gesagt wird, für dich habe ich heute kein Foto. Ist für mich halt einer der schlimmsten Darstellungen von Viehmarkt, wo wir halt sagen, natürlich geht's hier.
Du meinst wohl Germany's Next Topmodel.
Vielleicht.
Und ich finde es nicht schwierig. Ich finde es wirklich ein Furunkel am Hintern der Fernsehunterhaltung.
Ich finde, das hast du schön gesagt. Ja. Ich bin natürlich auch total concerned, einfach weil wir Töchter haben und wir... es ist eine Folge wert, nochmal darüber zu sprechen. Vielleicht kommt es auch nochmal bei die Frau und der Mann.
Also bitte
und
nicht über Germany's Next Topmodel, sondern über nicht Verständnis von Verhältnis zum Körper und was Schönheit tatsächlich ist. Und
ja, es ist halt die Frage, wenn das halt diese Leistungsorientierung danach, also dahin führt, dass wir beurteilt werden, also wir als Menschen in der Summe all unserer individuellen Teile, wie viel wir im Vergleich zu anderen können, dann wird es halt eben schwierig, weil wir oder wir Angst haben, von anderen übertroffen zu werden. Ja, und das ist halt eben etwas, was wir ganz grundsätzlich auffangen müssen, Und wo wir halt dann eben auch über den Wert des Menschen sprechen müssen. Das ist eben genauso angefangen von unseren Kindern, aber halt eben auch zu sagen, Lernen hört ja jetzt nicht im Alter auf, beispielsweise. Also warum vielleicht nicht auch einmal die Menschen, auch die jetzt gerade in Zeiten von Corona, in denen wir uns ja immer noch befinden, wer weiß wie lange, ich kann es eben auch nicht absehen, ist ja auch jetzt keine Zeit zu spekulieren, aber ich immer wieder jetzt mich so daran stoße, weil hier so viel über den ökonomischen Wert eines Menschen gesprochen wird. Ne, dann sollen doch die alten Leute zu Hause bleiben und dann haben wir das Problem nicht mehr und so weiter. Das ist halt eben nicht diskutierbar, ne, sondern wir sind ja eine Gesellschaft, die sich hier auf anderen Ebenen bewegen sollte. Also sind wir beim Scheitern wieder, aber woran bemisst sich der Wert eines Menschen an seiner ökonomischen Kraft? Also wie viel er eben erwirtschaftet oder gibt es hier vielleicht auch einen Mehrwert gesamtgesellschaftlich von denen, die sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht haben, von denen wir vielleicht auch profitieren können? Ne, wenn es eben um das Scheitern geht und auch jetzt ne, zu sehen, können wir mit diesen Menschen in Austausch gehen? Gibt es eine Möglichkeit vielleicht, sich auch nicht nur unter 20 bis 40 immer wieder halt auch auszutauschen, sondern wo gibt es neue Möglichkeiten, jetzt für uns auch nochmal andere Menschen zu hören, ne? Also das ist einfach, ist mir immer so ein Anliegen. Ja, und ein wichtiger Teil, aber trotzdem lernen wir jetzt aus Fehlern, ganz grundsätzlich. Und wann können wir durch Fehler lernen? Beziehungsweise wann können wir wirklich für uns empfinden, dass ein Wandel oder eine Veränderung notwendig ist? Und wir haben ein Riesenproblem in der öffentlichen Bearbeitung von Fehlern. Also jeder kennt das, Misserfolg und Scheitern in der Politik. Ne? Also das hatten wir vorhin eingangs, ne? Wo es um so Strategien geht, vielleicht halt eben auch einzuräumen, dass wir einen Fehler begangen haben. Ne? Das heißt, es gibt also da gibt sogar einen Erklärungsansatz, die kommt aus der Dissonanztheorie der Psychologie. Da geht es eben darum, dass man sagt, in der Dissonanztheorie, geht es halt eben darum, dass es so eine Selbstrechtfertigungshypothese gibt. Und zwar, man geht davon aus, es geht da um ein Festhalten an so einer verlustreichen Handlung, also es wurde ein Fehler gemacht. Und diese Entscheidung, die zu dieser Handlung geführt hat und die Anstrengungen, sollen erst einmal vor sich selbst gerechtfertigt werden und halt eben überhaupt zuzugeben, dass eine falsche Entscheidung getroffen wurde. Und so reden wir dann um heißen Brei und es wird halt irgendwie in Hieroglyphen gesprochen, warum es vielleicht Gründe gegeben hat. Erstmal wird geleugnet, nee, das hat so nicht stattgefunden. Das wissen wir von leider dem prominenten Beispiel Donald Trump. Fake News.
No, it's not true. No.
Na, das ist dann der, nee, das stimmt nicht. Dann, naja, das Ereignis ist jetzt nicht so negativ zu bewerten, dass ich halt Menschen öffentlich bei einer Pressekonferenz empfohlen habe, sich Desinfektionsmittel zu injizieren. Das hat ja eigentlich nur Werbung gemacht für das Desinfektionsmittel für die Hände. Ne? Dann kann man sagen, okay, naja, ist jetzt nicht negativ zu bewerten. Dann, nee, das habe ich nicht gesagt. Dann wird halt eben ne, Mitschnitt aus der letzten Pressekonferenz, ah ja, oh, naja, Mist, geht jetzt auch nicht mehr, kann ich jetzt auch nicht mehr, naja, egal. Nee, ich habe das nicht getwittert. Ne? Das ist halt dann, haben wir wieder ne, Kontrollfähigkeit. Naja, ich habe das jetzt nicht so beabsichtigt, die negativen Konsequenzen. Das, I'm sorry, not sorry, but sorry. Ne, und dann sind wir halt wieder, naja, das bin ich jetzt überhaupt nicht so gewesen. Ich weiß auch nicht, eigentlich ist es ja nicht typisch für mich. Ihr kennt mich als jemanden, der hier das Land leitet. Ne? Und dann halt, was halt eben in diesem Fall, bei diesem prominenten Beispiel nicht passiert, I'm sorry, es tut mir leid, es wird nicht mehr vorkommen. Also ne, was halt eben zu einer Veränderung führt, ist Regret. Das heißt, ein wirklich tiefes Bedauern löst in unserem Gehirn die Möglichkeit aus, dass wir wirklich offen sind für neue Veränderungen. Um dein Beispiel aufzugreifen von dem Freund, mit dem du gesprochen hattest, ist in dem Augenblick, wo wir kapitulieren und sagen, ich weiß es nicht. Ich bin gescheitert. Ich versuche gerade eine Anpassung vorzunehmen. Ich versuche auch Schmerz zu vermeiden. Ich versuche einen Überblick zu bekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich muss da irgendwie Wege finden. In dem Augenblick, wo ich loslasse und sage, ich weiß es jetzt hier nicht mehr, gibt es halt eben die Möglichkeit, dass unser Gehirn uns Möglichkeiten, völlig neue Räume öffnet für Tendenzen, die richtungsweisend, dann aber auch richtig für uns sind. Aber nur im Sinne von richtungsweisend, nicht im Sinne von Schuld, Scham und richtig und falsch, moralischen Standards, die wir halt anwenden, sondern richtungsweisend dahingehend, dass wir sagen, es erfordert, also diese Situation erfordert einen völlig neuen Umgang. Und ich glaube, Einstein war das, der gesagt hat, wir können eben Probleme nicht aus der Perspektive lösen, mit der wir sie erschaffen haben oder sie entstanden sind, sondern wir brauchen neue Perspektiven, um halt eben unser Scheitern auch zu behandeln und zu betrachten. Und die Lösung oder Bearbeitung des Problems steht nicht an erster Stelle, sondern, wie du gesagt hast, das Gefühl, um wirklich einen Lerneffekt herzustellen. Hm. Hm.
Ja, und ich meine auch tatsächlich, wenn wir jetzt über Entwicklung und Innovation sprechen, ne?
Ja.
Entwicklung oder Innovation ist ohne Scheitern unmöglich. Absolut unmöglich.
Ja.
Scheitern, also das heißt, eigentlich müsste es sowas wie eine innere Einladung an das Scheitern geben von jedem, der sich auf neue Wege begeben will. Ich meine, ich bin ja in so einem Kreativumfeld und gerade wenn ich mir jetzt angucke, was so im Seriensegment oder Film oder was es da so für Neuerungen gibt. Es hat bei uns gerade in der Fernsehlandschaft hat es seit den, ich würde sagen, Anfang der 2000er hat es eine Entwicklung gegeben, dass plötzlich den Kreativen immer mehr die Macht entzogen wurde. Also es wurde sozusagen gesagt, wir sind hier zum Beispiel, also wenn man jetzt sagt, wir sind zum Beispiel der Sender, ja, wir geben das meiste Geld, wir wollen deswegen auch, dass das erfolgreich wird. Sprich, wir wollen nicht scheitern. Ne? Wir wollen nicht am Ende sagen müssen, okay, jetzt bei Sender XY im ARD ist jetzt plötzlich diese Serie gescheitert. Ja, dadurch, dass wir dieses Erlebnis nicht haben wollen, Motivation ist an der Stelle dann Angst, lassen wir auch gar keinen Raum mehr für andere Entwicklungen und vor allen Dingen nehmen wir den Kreativen jeden Raum und nur aber in dieser Luftleere und auch in diesem Raum, wo der Kreative vielleicht gar nicht weiß, wie es weitergeht und dann plötzlich in der Dunkelheit und der Verzweiflung, aus dieser Dunkelheit und der Verzweiflung, wo er gerade nicht weiter weiß, wie schreibe ich jetzt dieses, wie geht's denn jetzt hier weiter mit meinen Figuren, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Da entsteht dann plötzlich was Neues, da ist dieser Funke drin. Und da muss man einfach dieses Scheitern dann wie einladen und sagen, okay, ich gebe dem den Raum und ich als Nicht-Kreativer, der ich in einem Sender sitze, gebe denen diesen Raum und sage, okay, hier bitte habt ihr, macht bitte. Ich glaube an eure kreative Kraft und ich begleite euch da, ja, schick euch weiter, genauso in allen anderen Bereichen, in denen man irgendwie vorwärts möchte, ob man jetzt ein Startup gründet oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das Einzige, was halt einen weiterkommen lässt, ist es immer weiter zu versuchen. Also ich glaube auch wirklich das Einzige, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was kann man denn gegen das Scheitern tun? Ich glaube, gegen das Scheitern ist das Einzige, was man tun kann, ist dran zu bleiben und vor allen Dingen zu üben. Also wenn ich jetzt an Autoren denke, sowas wie einen John Grisham zum Beispiel, ja, kann man mögen, kann man nicht mögen, aber ist halt jemand, der immer wieder wahnsinnig gut gebaute Thriller auf den Markt haut, die Weltbestseller werden.
Mhm.
Der ist ja so nicht aus dem Bauch seiner Mutter geflutscht, ja, der hat ja der als erfolgreicher Autor, sondern der hat das immer und immer wieder versucht.
Mhm.
Und es gibt auch nicht diese Leute, also es ist eine mehr diese Geschichte von jemandem, der über Nacht berühmt geworden ist. Niemand wird über Nacht berühmt, sondern die meisten Leute versuchen es immer und immer und immer und immer wieder. Und dann haben sie dieses eine Ding und das macht sie dann berühmt. Davor sind sie unzählige Male gescheitert. Also ich wette, es gibt niemanden, bei dem es anders ist.
Ja, ich glaube das auch. Ich glaube, das ein Punkt ist es halt eben nochmal zu sehen, da stimme ich dir total zu, dass es halt eben auch ein Weg ist von Bemühungen. Ne? Und da in dem Sinne von dem Optimismus, halt jemand, der optimistisch an Dinge herangeht, wird halt immer wieder versuchen, mögliche Potenziale oder auch Hoffnungen zu haben, dass sich hier der Weg so erfüllt, wie er ihn sich vorgenommen hat. Ne?
Ja.
Und das ist halt dann der Unterschied zu einem Positivismus, von dem zu sagen, ich tue mal so, und hoffe, dass ich da irgendwie lande, weil das halt eben dann auch nicht mit dem inneren Ziel oder vielleicht auch sogar mit dem Sinn nicht übereinstimmt oder es einen Widerspruch gibt und da ist das Unterbewusstsein halt eben gehend dann. Ne? Also wenn wir überlegen, also 2/3 unserer Arbeit, unseres Consciousness, wie wir das so erleben oder fühlen, ist aber viel, also aktives Unterbewusstsein, was wir gar nicht mitschneiden. Das heißt, wir sind unter 10% bei der bewussten Verarbeitung und dem Gedanken, die wir so konstruieren, bewusst über den Tag hin denken. Und davon sind es 80% der Gedanken des Vortages. Das heißt, manchmal ist das Scheitern vielleicht eben auch ein Impuls. Das würde ich jetzt mal eben nochmal so zur Disposition stellen, zu sagen, ein Scheitern kann uns anzeigen, dass gewisse Denk- und Handlungsroutinen einfach mal durchbrochen werden und wir auch veränderte Sichtweisen auf Menschen, auf Probleme bekommen, ne? Und hier auch eine andere Perspektive angeregt wird. Also eine andere Perspektive heißt immer wieder auch, in dem Fall von dem Beispiel, was du vorhin da uns geschenkt hast, wo du gesagt hast, hey, da einfach mal hinzukommen, zu sagen, ich weiß es jetzt hier gerade nicht, ich fühle das mal, das ist halt eben ein Punkt, wo wir außerhalb dieser ganzen alten Gefühle und Erfahrungen anfangen zu denken, sondern wirklich in diesem Moment kommen und von hier an, in diesem Augenblick, eine Bestandsaufnahme machen von neuen Möglichkeiten, Neues an mir und an meiner Umwelt vielleicht auch zu entdecken, über die Dinge, von denen ich vielleicht noch gar nicht wusste, dass die für mich jetzt wichtig sind oder dass die vielleicht auch mir was zeigen über mich als Person hier an der Stelle oder über meine Ängste, ne? Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist halt eben, wir nehmen oft die Kritik, weil wir halt eben gelernt haben, dass es hier um ein Leistungsziel geht, ne? Und wir müssen das werden, was andere von uns wollen, nehmen wir das so persönlich, dass wir damit gemeint sind. Und das ist halt wiederum, also eine Studie hätte ich dann noch, das ist, die ist 2018 gemacht worden, in der, auch eine wichtige Studie, wie ich finde, in der University of Chicago. Also da ging es halt eben darum, dass die Frage gestellt wurde, lernen jetzt Menschen weniger oder mehr aus ihren Fehlern als aus ihrem Erfolg? Also ist ein Erfolg ein Garant für eine Lernentwicklung oder ist es der Fehler? Und es wurden also bei 1600 Teilnehmer, meine ich, so Fragen beantwortet, also binär, das heißt, eine Antwort ist richtig, eine falsch, ne? Und da es halt eben nur diese zwei Antwortmöglichkeiten gab, hatten halt eben die Teilnehmer, die ein Feedback zu ihrer falschen Antwort erhalten haben, also ne, gemerkt haben, oh, das ist falsch, ja auch gleichzeitig im Ausschluss gelernt, ah ja, die andere Antwort ist richtig. Ne, das, also so ist die Studie aufgebaut gewesen. Und ob sie jetzt nun richtig geantwortet haben oder nicht, haben sie tatsächlich dann nochmal in einem erlaubten Testdurchlauf auf Inhalt dieser ersten Fragen gesehen, dass die Teilnehmer weniger aus ihren Fehlern als aus ihren richtigen Antworten gelernt haben. Also selbst wenn die Aufgabe neu gestaltet wurde und ne, war halt eben trotzdem das so belastend, dieser Fehler, der betont wurde, dass halt eben die Antwortmöglichkeiten und der Lerneffekt ausgeblieben ist. Das heißt, es hat was mit ihrem Selbstwertgefühl gemacht, wurde halt dann auch davon ausgegangen, ne, in dieser Betonung des Fehlers. Und da müssen wir halt eben gucken, wen trifft das Scheitern? Jemand mit einem sehr schwachen Bewusstsein für sich im Sinne von, ne, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, welche Fähigkeiten ich habe. Ich habe gelernt, dass ich aus mir heraus neue Möglichkeiten schöpfen kann. Ich bin ein Troubleshooter, ich gehe davon aus, ich habe immer überlebt, ich bin wie eine Katze, ich habe 7 Leben, hat eine bessere Chance für sich vielleicht auch eher davon auszugehen, dass er erfolgszuversichtlich ist, ne, und entwickelt dann andere Motive als jemand, der gelernt hat, ich gelte nicht, ich bin überhaupt nichts, ich bin missraten, ich bin ein Loser. Ne, der wird davon ausgehen, dass er eher Misserfolg erwarten kann und deshalb wird dann als misserfolgsängstliche Person quasi eingeschätzt und das führt dann eher zu einer Ausprägung auch zu lernen, zu Leistungsziel. Orientierung zu tendieren und versuchen, den anderen auszustechen. Ne? Und das ist halt eben spannend. Also es gibt ja noch eine neue Studie, die ist noch nicht vervollständigt. Ich lasse es euch wissen, wenn das so ist. Da geht es jetzt gerade um Burnout-Forschung. Inwiefern ist wer halt eben stärker dispositiv angelegt, also ne, hat eine stärkere Tendenz dahin, auch in einen Burnout zu gehen. Ich denke, wir ahnen vielleicht eine mögliche Antwort. Und warum das jetzt gerade in dieser Zeit für uns wichtig ist beim Scheitern, finde ich halt eben auch nochmal anzudenken, auch ihr jetzt, wenn ihr das so hört. Ja, also ich glaube, es gibt halt eben so einen umfangreichen Blick über das Scheitern, weil wir halt eben auch so viele Bereiche des Scheiterns in unserem persönlichen Leben kennen, ob es nun Beziehungen sind, die gescheitert sind, wie wir eingangs besprochen haben, Berufe, Berufswechsel, Wünsche aufzusteigen, Freundschaften, wir als Eltern, ne, auch immer wieder, und das ist auch interessant, wenn man als Eltern natürlich jetzt nochmal als kleines Beispiel für diese Theorie des Lernziels, ne, und des Leistungsziels, wenn wir als Eltern eine starke Leistungszielorientierung haben, die wir vielleicht sogar positiv bewerten, es hat mir nicht geschadet, mit 3 Essen zu lernen und deswegen wird jetzt hier, ne, das große Besteck aufgefahren und das Kind muss am Tisch sitzen und gerade und die sich so und so verhalten, dann gibt es halt natürlich auch eine Prägung und ich glaube, die und da werden wir auch scheitern als Eltern. Ne? Also ich muss dann als Mutter scheitern, wenn ich versuche, mein 2,5-jähriges Kind am Tisch zu erziehen. Ne? Oder wenn ich halt sage, naja, erst einmal geht es darum, dass hier die Gemeinschaft gelernt wird und das Essen. Mhm. Wie auch immer das funktioniert.
Ja.
Ne? Also so sind wir da auch irgendwie alle nochmal gefragt, was ist denn eigentlich unsere Ausrichtung und wo haben wir Dinge noch nicht überprüft? Ne?
Ja, und eigentlich sind wir dann sehr gesamtheitlich gefragt, was unsere Haltung zum Leben ist.
Ja.
Also ob der Wunsch nach Wachstum im besten Sinne, nicht im marktwirtschaftlichen, sondern menschliches Wachstum, ja, also hin zu einem größeren Verständnis meiner selbst, zu einem größeren Humanismus, also das heißt auch ein Verständnis des anderen und eigentlich so ein Verstehen der ganzen Welt und auch einem Klären für einen selbst, was für mich dieses gute Leben bedeutet und was tatsächlich das im tiefsten Sinne das Schöne ist, mhm, im Leben, ja, mhm, und wie ich dieses schöne Leben, mhm, im Sinne eines guten, schönen, mutigen, mhm, Lebens, ja, diese Frage, mhm, stellt sich an, mhm, der Frage, mhm, wie ich dem Scheitern begegne. Und wenn ich dem eben mutig und in diesem Sinne ausgerichtet begegne, dann kann das eine sehr, sehr schöne,
ja,
schöne Transformation bedeuten,
ja,
wenn ich auf das Scheitern treffe. Was nicht heißt, dass es nicht auch schmerzvoll ist. Es ist dann bestimmt auch schmerzvoll, aber indem ich halt versuche, die Botschaft, die mir gebracht wird, durch das Scheitern zu lesen, kann ich halt wachsen und mein Scheitern transformieren und dann wird es schön an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall.
Und was ich auch noch, eine kleine Sache, was ich auch noch spannend finde, dass wenn ich Scheitern betrachte, ist auch immer die Frage, was ich als Scheitern erlebe, ob es denn tatsächlich ein Scheitern auch überhaupt ist.
Ganz, ja, genau, ja.
Oder nur ein Schritt irgendwo hin.
Ja.
Mir fällt da so ein, mir ist auch in der Vorbereitung ist mir wieder eingefallen, die Uraufführung von Igor Strawinskys Sacre du Printemps, also das Frühlingsopfer, in Paris haben sich tatsächlich bei der Uraufführung dieses Stückes die Leute geprügelt. Ja? Was wiederum ein Riesenerfolg gewesen wäre, wenn es, wie es ja tatsächlich passiert ist, bei den Rolling Stones ist es ja auch passiert.
Ja,
da haben sie die komplette Waldbühne auseinandergenommen. Ja. Und natürlich war das total Rock'n'Roll. Ja. Und einerseits, glaube ich, auch ein traumatisches Erlebnis wahrscheinlich für so eine Band, aber andererseits auch legendär.
Ist,
ne?
Ja. Ja. Ja.
Aber für Igor Strawinsky war das wirklich, der hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, ich packe ein, ich werde Tischler ab jetzt und das war's dann. Also die Zeitungen haben den als Idioten beschimpft
als Barbaren und
Barbaren
als,
und heute ist es eins der wichtigsten Stücke, die klassische Musik in die Moderne geführt hat. Und das heißt, was da sich für den Moment als scheinbares Scheitern offenbart hat, ist am Ende ein Meilenstein in der Musikgeschichte gewesen.
Absolut. Ja.
Und das nur für alle, die auch künstlerisch schaffen und sich das vielleicht gerade anhören. Wer weiß, ja. Wer weiß, deswegen ist
es scheitert unbedingt.
Probiert Sachen aus und probiert vor allen Dingen, da geht es dann wieder um die Haltung, hört auf euer tiefstes und wirkliches Inneres, entwickelt euch persönlich weiter und probiert die Anbindung so weit an euch selbst zu finden, dass ihr da wirklich was kreiert, wo ihr nicht versucht, dem Geschmack zu gefallen oder auf solche Dinge kann man auch gucken. Ja, man kann auf Trends gucken und gucken, wie man da reinpasst, wenn man sein Ding jetzt an den Mann bringen möchte. Aber ich meine, vor allen Dingen ist es ja wichtig, dass es was sagt und dass ich vor allen Dingen mich in einer Art und Weise ausdrücke, wie ich es wirklich will, von Herzen.
Ja, absolut. Schön gesagt. Das ist es. Ich glaube auch eben, also für die jetzt gerade zuhören und das Gefühl haben, sie scheitern immer wieder emotional, auf welchen Beziehungsebenen sie das vielleicht auch gerade tun, kann halt eben auch das so, um das aufzugreifen, ne, weil ich das finde ich einen total wichtigen Punkt, sich klarzumachen, dass ein Scheitern halt eben, wenn wir halt erstmal einen Kontrollverlust überleben, ne, emotional und sagen, oh Gott, und meine Handlungsfähigkeit, also in dem Fall wird es ihm so gegangen sein, maximal eingeschränkt war, ne, und es damit halt irgendwie ein Faktum gab, was geschaffen wurde, halt eben zu sehen, ich gestehe mir hier ein, dass es hier einen ganz starken Impuls gab, hier ganz, ganz neu überhaupt zu gucken. Ne? Also zu sehen, es wird hier eine Routine durchbrochen. Ich gucke ganz anders jetzt eben auf das, was hier los war und was ich hier eben vielleicht auch eröffnet habe. Auch die Welt kann halt eben dann darauf schauen oder wir im Kleinen in unseren Beziehungen halt eben zu sehen, wenn wir unseren Kontrollverlust überwunden haben, dass das jetzt hier gerade ein totaler Stopp oder Abriss unserer Gewohnheit war, der uns aus unserer Komfortzone heraus katapultiert, zu sehen, ist das noch deckungsgleich mit dem Ziel, wenn es um Beziehungen geht, ne, zu dem wir unterwegs waren? Und gibt es vielleicht jetzt hier gerade nochmal eine sinnbetontere Richtung von uns oder etwas, was wir als sinnvoll finden und empfinden? Und können wir dann daraus eine Vorwärtsbewegung schaffen? Also das ist dann die Lernerfahrung, ne? Zu akzeptieren, dass es so ist und dann zu sagen, okay, was machen wir denn jetzt damit, dass uns das so eskaliert ist? Mhm. Also wie konnte es denn kommen, dass wir jetzt die Küche abgebrannt haben und uns, na, also können wir da jetzt was miteinander schaffen oder wollen wir jetzt halt eben in der Angst und Vermeidung von, ne, Vermeidungslernen dann sagen, oh, wir gehen im Streit aus dem Weg oder wir trennen uns hier oder, ne, also weil wenn es um die Emotionen geht, im Scheitern von persönlichen Beziehungen, sage ich oft zu Paaren, die ich begleite, wo Liebe ist, besteht nicht notwendigerweise besteht keine Notwendigkeit, sich zu trennen. Sondern wir haben Möglichkeiten, immer wieder auch über das Scheitern hinaus auf eine andere Ebene zu kommen, wo wir neu beginnen. Hm. Und zwar mit all den Menschen, mit denen wir in Beziehungen stehen, mit all den Möglichkeiten, um die es eben geht. Hm. Aber ganz grundsätzlich, wenn wir uns Scheitern mit aller Klarheit eingestehen und erkennen, dass eine weitere Verfolgung des einstmaligen Zieles aussichtslos und absolut kräfteraubend ist, dann sollten wir es auch wirklich lassen und den Mut haben, halt zu dem, ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, ob wir schon am Ende sind. Ich würde so gerne eigentlich eins meiner Lieblingszitate zitieren. willst du auf Deutsch oder auf Englisch?
Das darfst du entscheiden.
Also hat mich sehr lange begleitet und ich fand es so großartig. Und es hat mich an so vielen Punkten immer wieder motiviert. Und zwar sage Samuel Beckett, ever tried, ever failed, no matter, try again and fail better.
Zu Deutsch, immer versucht, immer gescheitert. Es macht nichts. Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern.
Also in dem Sinne.
Ist ein Kracher.
Ja.
Also, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da wart.
Ja, wir haben uns sehr gefreut und wir freuen uns jetzt auf das nächste Mal.
Ja.
Wo wir da sind, bei der Hoffnung schon.
Ich weiß es
nicht. Ihr wisst es nicht, ihr werdet es sehen.
Ihr werdet es sehen. Nächsten Sonntag, die nächste Folge.
Auf bald.
Auf ganz bald.
Tschüss.
Tschüss.